Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Folge 199. Tanja Ehrer sitzt mal wieder gegenüber. Es ist mal wieder soweit, wir nehmen neue Podcast-Folge auf. Hallo.
Rick ist heute schon richtig unangenehm albern. Hallo erstmal.
Meinst du, Tanja, es könnte daran liegen, dass ich heute um 3.45 Uhr aufgestanden bin. Und dann zwischen 3.45 Uhr, weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Und dann war ich zwischen 3.45 Uhr und 7.15 Uhr. Ist auch, also wenn man Familie hat, eigentlich eine geile Zeit, weil alle pennen noch. Und dann saß ich einfach da und ich habe einfach richtig, also ich muss nichts mehr machen. Ich hatte so viele E-Mails zu beantworten, Anfragen. Ich habe alles mal, was ich in meinem Kopf so hatte, runtergeschrieben als Plan. Die nächsten Tage, was ich noch machen muss, To-Dos. Also ich habe so komplett mein Leben geordnet. Und dann bin ich so richtig glücklich um 7.15 Uhr auf die Couch gesackt, weil dann kam Oscar, um 7 Uhr ist Oscar aufgestanden und hat sich gewundert, warum ich schon wach bin im Wohnzimmer. Und dann haben wir zusammen Paw Patrol geschaut und dann bin ich nochmal eingeschlafen, gerade bis 8:45. Deswegen bin ich, glaube ich, gerade so ein bisschen crazy drauf.
Ich dachte schon, das war dein Resultat des Denkens. Ich muss nichts mehr machen. Du hast deine Finanzen gecheckt und hast dich jetzt entschieden.
So, nee,
ich muss nichts mehr machen.
Nein, dass ich muss nichts mehr machen, war darauf bezogen, dass ich so einen, das ist ganz groß. Jetzt, das müsstet ihr sehen, leider ist es kein Videopodcast, genau in diesem Moment wird mir ein Kaffee links von meiner Frau reingereicht.
In der neuen Tasse von Maru, getöpfert, sagt man da getöpfert? Ja.
Genau. Glaube ich, ja. Das ist aber ein Insider, Maru kennt man nicht aus dem Podcast. Aber eine Freundin von uns, die einen Töpferkurs macht.
Die ist Keramik selbstständig, ich glaube selbstständig und macht Keramik. Also ich würde es nicht als Töpferkurs bezeichnen.
Du weißt, was ich meine. Ich habe auch den guten Witz gebracht, als sie hat uns am Sonntag bei Rund um Köln bei der Aftershow-Party geschenkt. Und da habe ich gesagt, oh Maru, das ist so ein schönes Geschenk. Erst trinke ich einen Kaffee aus deiner Keramik und dann gehe ich auf meine Keramik.
Ja, ist okay.
Komm, jetzt mal lachen können, aus Respekt wenigstens von mir. Naja, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe, bevor der Kaffee mir reingereicht wurde. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall habe ich eine wilde Nacht hinter mir. Genau, ich wollte sagen, dass ich muss nichts mehr machen, war darauf bezogen, dass ich...
deine heutigen To-Dos erledigt hat.
Nicht nur die heutigen, das ist einfach so dann so, manche E-Mails, die hat man so lange drin, die beantwortet man so ungern, ja. Weil die wichtig sind oder weil die nervig sind.
Was ist das für eine Logik? Die E-Mails, die beantwortet man ungern, weil die wichtig sind. Dann lässt man die einfach.
Doch, wenn das so richtig, eine richtige große Anfrage ist, dann lasse ich die meistens so ein, zwei Tage liegen, um mir Gedanken drüber zu machen, das meine ich. Und, auch einfach so, also ich bin ja immer so, ich bin so rastlos, weißt du, ich habe so, wenn ich so Pläne, Gedanken habe, schreibe ich mir die irgendwo nieder in meine Notizen oder so, aber dann nervt mich das so, wenn die so alles so ungeordnet da drin rumfliegt und das habe ich jetzt gemacht und Flüge gebucht zum Beispiel ganz viel, weil ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin bis zum 20. Juni, ab morgen bin ich bis zum 20. Juni einfach gar nicht da.
Wow.
Ja.
Wo geht's denn hin?
Und wie geht's dir?
Ja, jetzt sag doch erstmal, also ich meine, das letzte Mal hatten wir noch den Stand Radprofi. Jetzt sage ich hier noch offiziell, ich habe dir auch am Sonntag schon habe dich in der Radsportrente willkommen geheißen. Hier nochmal offiziell Glückwunsch zum Rentner-Dasein.
Dankeschön.
Aber was kommt jetzt?
Was kommt jetzt? Jetzt geht's richtig los. Also ich sag mal so, ich habe eine gute Nachricht für euch oder eine schlechte?
Bin ich gespannt.
Ich bin kein Radprofi mehr.
Das ist die gute.
Das ist sowohl die gute als auch die schlechte Nachricht. Das ist einfach eine gute und eine schlechte Nachricht in einem. Weil ganz viele sind ja traurig und sagen, die finden das zu früh oder schade. Und da fühle ich mich auch geehrt. Aber ich kann immer nur wieder betonen, für die Dinge, die vielleicht viele bei mir cool finden, sei es vielleicht der Podcast oder sei es auch der Content, das geht ja jetzt erst richtig los. Das ist ja, und es wird sich auch weiter um Radfahren kümmern, drehen. Das ist ja auch, Radfahren hat ja so viele Facetten. Klar, das Profi-Dasein, das Profi-Rennenfahren, das ist jetzt vorbei. Aber es gibt ja jetzt so viele andere Themenbereiche, die man mal angreifen kann. Und auch auf eigene Faust, was, glaube ich, du kennst mich, wie ich Sachen organisiere und mache. Ich glaube, das könnte sehr witzig werden. Von daher, ja, war das eine gute und eine schlechte Nachricht in einem für die ganze Followerschaft und Community. Auf jeden Fall, ja, ey, es ist so viel passiert. Wir müssen eigentlich mal richtig, wir müssen einmal rund um Köln Revue passieren lassen. Du hattest deine OP, da interessiert mich natürlich, wie es dir geht, wie die verlaufen ist.
Aber du hast die Frage eigentlich immer noch nicht beantwortet, ne?
Ja. Was ich mache? Aber also, was ich jetzt...
E-Mails beantworten, also aber erst nach 2 Tagen.
Nein, aber im Großen und Ganzen, oder war die Frage bezogen, was ich bis Ende Juni mache?
Sowohl als auch. Also ich meine, ich schätze mal, dass deine Pläne bis Ende Juni wahrscheinlich auch mit einschließen, was jetzt kommt. Oder macht ihr Familienurlaub jetzt im Sommer? Der sich nicht nach Sommer anfühlt aktuell. Also, ich sitze hier mit Mütze.
Also ich reiße es mal hintereinander ab und dann können wir auch über die Dinge nochmal sprechen, die dich dann auch interessieren davon. Das heißt, ich habe Tickets fürs Champions-League-Finale bekommen bei Borussia Dortmund. Das heißt, ich werde mit dem Rad dahin fahren.
Aha.
Das geht morgen los. Es sind 600 Kilometer bis London. Ich werde mit meinem Kumpel Norbert da zusammen hinfahren.
Mein Bruder.
Dein Bruder?
Ja, irgendjemand hat doch gesagt, irgendjemand hat uns gefragt, ob wir Geschwister sind am Sonntag.
Wirklich?
Ja.
Guck mal, ich hab so wenig mitbekommen von dieser Party.
Nee, du hast, glaube ich, alles nur vergessen, weil du zu voll warst.
Das kann auch sein. Auf jeden Fall fahre ich mit Norbi nach London. Und ja, zu dem Bikepacking-Tipp können wir vielleicht auch noch gleich drüber reden. Ich glaube, das ist ja vielleicht interessant auch für diesen Podcast. Wenn ich dann wieder da bin, muss ich nach Hamburg 3 Tage. Das Thema darf ich noch nicht offiziell anschneiden, aber du weißt Bescheid. Und vielleicht darf ich dann Anfang nächster Woche bekannt geben, worum es sich handelt. Von Hamburg geht's dann nach Barcelona, weil Fabi, einer meiner ältesten Freunde, seinen 30. Geburtstag feiert. Von Barcelona geht's nach Berlin, weil meine Oma 80 wird. Dann geht's von da mit Freunden 2-3 Tage in Mallorca Urlaub. Dann haben wir am 13. Juni ein interessantes Event zusammen, über das wir auch noch nicht sprechen dürfen. Und von dem Event geht's dann am 14. Juni nach Finnland, weil ich da am 15. Juni das Finnland Gravel fahren werde. Das ist mein erstes Gravel-Rennen, das von Valtteri Bottas. Und nach dem Rennen bleiben wir dann noch 4-5 Tage da und hängen halt einen Familienurlaub dran.
Mhm. Aber
das ist so der Plan bis Mitte Juni.
Ich sag mal so, der Großteil ist trotzdem private, wie sagt man, Experience,
es ist auf jeden Fall
contentmäßig ausschlachten wirst.
Einiges davon ja, und ich würde sagen, es ist ein guter Mix zwischen beruflichen Dingen, auf die ich Bock habe, und privaten Dingen, die ich alle abgesagt habe. Und dann durch das frühzeitige Karriereende habe ich mich bei den Leuten gemeldet und habe gesagt, hi Oma, ich kann doch zu deinem Geburtstag kommen, oder hi Fabi, ich kann doch zu deinem Geburtstag kommen, oder hi Jungs, ich kann doch mit nach Mallorca fahren, in die Finca. Auch wenn es teilweise nur 2-3 Tage dann ist, dachte ich mir, komm, und da auch mal wieder großen Dank an meine Frau, dass sie das auch so mitmacht an Leo, dass sie gesagt hat, komm, das hast du dir verdient. Im Gegenzug hat auch Ende Juni Leonie ihren ersten Urlaub alleine ohne Kinder seit über 4 Jahren. Das ist auch crazy für Eltern, dass ich dann da, ich glaube, es wird vor allem crazy für sie, dass ich alleine auf die 2 Kinder aufpasse. Ich weiß noch nicht, wie sie das, ich freue mich da mega drauf. Ich habe nur gesagt, Leo, mach dir keine Sorgen, du musst nur akzeptieren, dass ich das auf meine Art und Weise mache.
Ja, ich meine, das geht ja auch klar. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wissen auch die Kinder zu schätzen. Wenn ich nämlich jetzt an die Zeiten zurückdenke, wo mein Papa, also meine Mama hatte auch immer ihren Alleinurlaub, wo sie dann Skifahren gegangen ist. Und dann hat mein Papa auf uns aufgepasst, und das war dann meistens, darf ich jetzt als Kölner nicht sagen, aber in Baden-Württemberg heißt es Faschingsferien, war dann in den Faschingsferien. Und dann hat mein Papa uns zum Beispiel so richtig ehrenlos, wirklich ehrenlos für den Fasching verkleidet. Und meistens haben wir uns dann so unwohl gefühlt in unseren improvisierten Kostümen, würde ich sie mal nennen, dass wir dann relativ frühzeitig die Party abgebrochen haben. Vielleicht war auch das der Plan meines Papas und dann ins Kino gegangen sind. Aber wie du, oh, geil, wie du merkst, ich erinnere mich da immer noch.
Mit den Eltern ins Kino, wie Träumchen.
Ja, voll. Und ich erinnere mich immer noch daran, dass wir, wie wir da an der Halle standen und dann abgebrochen haben und dann König der Löwen in dem einen Jahr und die ganzen Disney-Klassiker.
Das ist so.
Von dem her, ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung für die Kinder, dass es halt unterschiedliche Erziehungsmethoden der Eltern gibt und dass man dann auch einfach manchmal diese Zeit mit dem jeweils einzelnen Elternteil hat.
Und das ist auch so crazy, wie man sich an so Kindheitserinnerungen, an was für Dinge die gekoppelt sind, an einen Geruch oder an ein Lied und so Sachen. Und Leo und ich hatten das letztens mit dem Lied von Norah Jones, Sunrise. Ich glaube, da waren wir beide 9 Uhr. 9 Uhr, da waren wir beide 9 Jahre alt. Da waren wir beide 9 Uhr. Da waren wir beide 9 Jahre alt und wir haben beide voll die krasse Kindheitserinnerung an dieses Lied. Bei Leo ist es einfach, dass sie halt immer mit ihrer Mama zusammen gefrühstückt hat zu dem Lied. Wenn die so zu zweit gefrühstückt haben, lief das halt immer so als Opener vom Frühstück. Und es war halt so, für Leo ist es so ein Wochenends-Feeling, geil, das Wochenende geht los, ein schöner Tag steht an. Und ich weiß, es ist bei mir ein bisschen privilegierter. Bei mir ist es einfach, wenn ich das höre, das war immer das erste Lied im Air Berlin-Flieger nach Mallorca. Und wenn ich dieses Lied höre, bin ich sofort wieder am Fensterplatz links mit diesen komischen Anfang 2000er Flugzeugkopfhörern, die man so an die Seite reingestellt hat, wo man dann so 6 Channels hatte, wo halt so, es gab so 2 Hörbücher und 4 Musikchannels und so diese kleinen Bildschirme sind oben aus dem rausgefahren und da war immer das erste Lied auf Channel 1 war halt immer Norah Jones Sunrise und das war so für mich immer, oh, jetzt geht's mit der Familie nach Mallorca.
Kann ich leider, ich bin glaube ich das erste Mal 2008 geflogen, nee 2009, deshalb kann ich da leider gar nicht relaten. Aber ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, Kindheitserinnerung und Norah Jones, ich war da, glaube ich, dann 13, als das Lied rausgekommen ist. Und da fühlt man sich ja schon richtig erwachsen. Ich dachte gerade so, ja gut, da war ich ja ein Teenager, so mittendrin. Aber 12, 13 ist dann eigentlich rückblickend auch gar nicht so alt. Aber da war ich natürlich fast schon, da habe ich fast schon nach Berlin gezogen und war selbstständig, in meinem Kopf zumindest.
Ja, das ist auch witzig, ne, wie sich das so verklärt im Nachhinein. Naja, ey Leute, ich habe, wie gesagt, einiges mitgebracht. Ich habe habe ich in der letzten Folge versprochen, dass ich meine Karriere die Zahl meiner Karriere rausarbeite. Das habe ich gemacht. Verzeiht mir, dass ich ein bisschen zerstreut bin nach dieser Nacht. Dann können wir über rund um Köln sprechen. Wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall darüber sprechen, wie es Tanja geht nach der OP. Wir können ja vielleicht über den Bikepacking-Typ sprechen, den ich nach London jetzt vorhabe. Weil das auch, muss man ehrlich sein, das wird einen Bikepacking-Trip in Anführungsstrichen sein. Erkläre ich gleich, warum. Und natürlich über den Giro, der zu Ende gegangen ist. Da können wir auch drüber sprechen.
Ja, und ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, weil wir haben ja gesagt, das Schöne am Radsportende, wenn man einen Radsport-Podcast hat, dass man ja auch manchmal offener über Dinge sprechen kann und ehrlicher. Und dann habe ich gedacht, warum machen wir nicht einfach ein paar Rückblickfragen und lassen deine Karriere Revue passieren, aber nicht durch die, verklärte Sicht des, ich bin immer noch unter Vertrag und darf nichts Gemeines sagen, sondern auch mal ehrliche Antworten.
Das Erste, was mir wirklich krass aufgefallen ist, war, als wir bei Rund um Köln waren, beim Team-Dinner und wir waren da im Art Hotel, das war wirklich ein cooles Hotel in Köln, muss ich mal sagen. Da auch mal Respekt an die Veranstalter, weil früher war man da immer im Leverkusen im Stadion, so übelst weit weg und musste dann morgens reinfahren, das war ein bisschen nervig. Und jetzt einfach so Hotel direkt an der Start-Ziellinie, einfach nur morgens raus aus dem Hotel, Rennen fahren, danach nochmal alle in einem Zimmer duschen, top organisiert. Aber was mir aufgefallen ist einfach, ich bin halt abends zum Teamessen gekommen. Und dann saßen da die üblichen Verdächtigen der Teams. Und dann war das Erste, was ich mir gedacht habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen assi, aber war wirklich so, boah, bin ich froh, dass ich hier die ein oder andere Nase nicht mehr sehen muss. So, es gibt ja so seine Pappenheimer, die einem irgendwie eine Karriere lang auf die Nerven gehen und sei es Fahrer, weil die komischen Fahrstil haben oder ja, was auch immer. Muss man ja gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt einfach ja natürlich auch Fahrer, die man sehr mag und es gibt auch Fahrer, die man gar nicht mag. Und als ich dann beim Buffet abends wieder neben dem einen oder anderen von denen stand, dachte ich mir so, thanks you, dachte ich mir dann.
Und hier liebe Grüße an Pascal Ackermann.
Nee, natürlich die nicht. Ich muss schon sagen, das geht mehr raus an den einen oder anderen holländischen, belgischen Freund, den man sich so während der Karriere gemacht hat, wo ich mir dachte, Jungs, ich wünsche euch noch eine gute Zeit, ich bin raus.
Ja, also zum Hotel kann ich nämlich auch sagen, wir waren ja abends noch mit Luca, also deinem Teamkollegen Lukas Baum und Tim Teutenberg ein Eis essen und haben die da abgeholt. Von uns ist das ja fußläufig in den Rheiner Hafen. Und da haben wir auch gedacht, so richtig, richtig gut, du rollst eigentlich nur so 100, 200 Meter zum Start. Und es macht die ganze Situation natürlich ultra angenehm. Du hast ja gesagt, damals, ich glaube bei der Türkei-Rundfahrt, dass es immer super organisiert war, dass man eigentlich vom Start und Ziel, vom Hotel immer nur ganz Rick Zabel hört mir gerade nicht zu. Er wird jetzt gleich sagen, ja, weil er gerade aufs Handy guckt und irgendwas liest.
Nee, das Handy ist mir gegenüber da. Du bist auf deinem Handy. Ich schaue dich an.
Du schaust auf deine.
Okay. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe überlegt, weil du hast Lukas Baum gesagt und es sind mir direkt zwei gute Storys in den Kopf geschossen. Aber erzähl du erstmal.
Ja, genau. Aber du hattest bei der Türkei-Rundfahrt immer, ich hatte auf die Bestätigung gewartet, gesagt, dass es so gut organisiert war mit nah am Ziel und nah am Startort. Und dass das natürlich die ganze. Da ist jetzt ein Eintagesrennen, da ist ein bisschen egaler, aber bei Rundfahrten so mega den Stress rausnimmt, vor allem für den Staff, weil man eben deutlich weniger Orga drumherum hat und mehr Zeit für Räder, Wäsche, Essen und so weiter.
Voll, also es ist also ihr müsst euch ja vorstellen, Start war 10.45 Uhr am Sonntag und wir hatten um 10.20 Uhr Teampräsentation. Und wir hatten den Abend vorm Rennen, dann nach dem Abendessen eine Teambesprechung. Und dann hat halt André Greipel, der Bundestrainer, gesagt, jo Leute, wir treffen uns halt um 10 Uhr in der Lobby und dann machen wir nochmal Flaschen und so fertig hier vorm Hotel. Und dann rollen wir halt um 10.15 Uhr zur Teampräsentation und haben mal 20 Minuten später Start. Und das ist halt voll chillig.
Da habe ich auch noch eine gute Story. Rick Zabel, der absolute Profi, ja. Schreib mir, ich habe natürlich nicht auf mein Handy geschaut, das lag irgendwo in der Ecke.
Der absolute Profi.
Guckst du so um 10.20 Uhr auf mein Handy, ist eine Nachricht von 9.30 Uhr, Rick Zabel, vom Fast Carb, von Ministry, wie viel muss ich da in die Flasche machen? Also zum einen steht es hinten drauf, zum anderen hattest du Lukas Baum da, der Ministry-Athlet ist und es steht auch auf seinem Helm. Das heißt, spätestens da hättest du das dir auch auffallen können. Aber einfach, dass du mir um 9.30 Uhr schreibst, wenn du um 10.45 Uhr Start hast, wie du deine Flaschen machen musst. Da dachte ich mir, okay, der Mann war sein ganzes Leben lang Profi und hat nie eine Flasche selber gemacht.
Shame on me. Auf jeden Fall.
Hat es denn dann geklappt am Ende?
Ich habe genau das gemacht. Aber es ist, ich muss erstmal sagen, Ministry ist ja sowieso Partner hier im Podcast auch. Aber ich probiere die Sachen jetzt eine Weile aus und. Yo, die sind schon krass geil. Also das ist schon, also das sage ich nicht, weil die Partner hier im Podcast sind, sondern wirklich Props. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die beste Marke, die ich während meiner Karriere sozusagen hatte, von Ingredients, von Geschmack und auch, also ich habe halt auch wirklich Sonntag bei Rund um Köln ordentlich Carbs reingeballert und hatte 0,0 irgendwie Probleme danach mit dem Magen- oder Darmbereich, was ja schon bei der ein oder anderen Marke schon mal vorkommen soll. Oder auch bei mir vorgekommen ist. Also da mal wirklich ein Shoutout an Ministry. Und Lukas Baum. Ich habe genau das gemacht. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, wie viel Löffel knallst du hier in so eine Flasche rein? Und hat er gesagt, 4 bis 5. Und da habe ich halt 5 pro Flasche reingeladen. Weil wir, das ist, muss man auch sagen, beim BDR gibt es SIS als Partner oder SAS. Und da habe ich aber gesagt, nee, ich habe hier meinen Fast Carb, ich mache mir meine Flaschen selber, Leute. Und Riegel und Gel dabei gehabt, also das war schon, da war ich profimäßig mal aufgestellt. Das war richtig cool. Aber zu Lukas Baum zwei geile Stories auf jeden Fall. Ich habe ja Lukas das erste Mal kennengelernt jetzt bei Rund um Köln und muss erstmal sagen, richtig chillig cooler Typ, also richtig sympathisch. Und es gab halt einfach die ein oder andere witzige Situation und ich weiß auch, dass ich das im Podcast erzählen darf, weil er cool drauf ist. Das heißt, also das erste Mal habe ich ihn sozusagen kennengelernt, da saßen wir gerade alle beim Abendessen. Und er war mit, aufgrund meiner Erkältung hatte ich das Einzelzimmer und er war mit Rudi Selig auf dem Zimmer. Und das war, ich hatte fälschlicherweise das Doppelzimmer von dem bekommen, war dann halt eine halbe Stunde da und dann kam halt Rudi und meinte, ey, wir müssen Zimmer tauschen. Wir haben halt ein großes Bett und hier sind zwei Einzelbetten. Dann haben wir nochmal Zimmer getauscht. Und hier auch der einzige kleine Downgrading-Punkt bei dem Hotel. Aber das ist rein aus Radsportler-Sicht so. Weil an sich macht das total Sinn. Das ist ja in vielen Hotels so, aus Sicherheitsgründen, dass du dann nur mit der Karte im Fahrstuhl auf das Stockwerk fahren darfst, wo dein Zimmer liegt. Was halt total Sinn macht. Aber beim Radsport ist es ja so, dass meistens die Massage auf dem anderen Stockwerk ist oder irgendwas, also die Zimmer sind ja verteilt über die Stockwerke. Das war halt so übertrieben nervig, dass wenn ich zur Massage wollte oder man wollte zu einem anderen Fahrer oder was auch immer, dann konnte man das einfach nicht machen. Oder ich bin zum Beispiel bei Massage, war Stockwerk 3, und dann bin ich einfach 10 Minuten lang im Fahrstuhl stehen geblieben, so lange bis irgendjemand auf 3 gefahren ist.
Gab's kein Treppenhaus?
Nee. Also doch, es gab ein Treppenhaus. Falsch, es gab ein Treppenhaus, das war auch mein erster Gedanke, es gab ein Treppenhaus, aber du konntest nur aus deinem Stockwerk rausgehen und wieder auf dem Erdgeschoss raus, also das heißt, du konntest in keine andere Etage rein, die Türen waren abgeschlossen. Naja, also sicherheitstechnisch macht das total Sinn, für ein Radsportteam war das ein bisschen blöd, egal. Wir sitzen abends beim Essen, Schwarzi, Aki, Rudi und ich sitzen schon da, Lukas Baum kommt an. Und Rudi sagt zu ihm, yo Lukas, Diggi, ich bin schon seit 2 Stunden auf dem Zimmer, du bist noch gar nicht da, aber du weißt schon, wo unser Zimmer ist, so. Und er meinte so, ja, weiß ich, aber meine Eltern sind auch hier und ich war erstmal bei denen auf dem Zimmer. Und dann ist mir halt direkt also das war so, bevor ich ihm Hallo gesagt habe, ist mir der Joke rausgerutscht, dass ich gesagt habe, ja Rudi, Lukas, der pennt immer bei seinen Eltern in der Mitte. Die sind bei jedem Rennen dabei, der stiftet mal eine Ritze immer noch. Der hat sich das noch nicht abgewöhnt. Und da war halt das Gelächter erstmal groß. Und es war, wir haben uns da so ein bisschen reingesteigert, muss man auch sagen. Es war einfach übertrieben witzige Vorstellung, dass so Lukas Baum, der beste deutsche Gravel oder der deutsche Meister im Gravel und Cape Epic gewonnen und so, nimmt zu jedem seiner Rad-Events seine Eltern mit und schläft in der Mitte im Hotelzimmer. Das fanden wir irgendwie alle sehr witzig. So, das war das erste Witzige. Und das zweite übertrieben Witzige war, dass halt in der Besprechung wurde halt gesagt, ja Lukas, so du bist halt der stärkste Fahrer am Berg wahrscheinlich von der ganzen Truppe hier. So wenn dann die Attacken gehen, dann gehst du da mit. Und alle haben das auch so erwartet. Und dann da wo das Rennen dann richtig losging, auch an dem Berg, wo ich abgehangen wurde, da im Hoffnungstal hinten, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber hinter Rösrad, Hoffnungstal, durch die Brücke durch und dann geht's ja steil da berghoch. Und da ist halt Lukas, die Attacken gingen los, Lukas ist auch erstmal mitgegangen wie ein Großer, während ich schon durchgesackt bin und dann fährt man so in die Kurve rum und auf einmal sehe ich so Lukas immer langsamer werden und der ist dann auf einmal fast stehen geblieben, weil ich glaube, der hat dann einfach Krämpfe dann und war dann im Endeffekt, war der halt mit mir und Rudi Selig hinten abgegangen in der Gruppe. Und hat aber auch immer wieder, glaube ich, so, du hast ja richtig gesehen, Junge, das ist ein Mountainbiker. Der ist immer, sobald es wieder ging, ist er nach vorne an die Gruppe gefahren, hat Tempo gepaced, bis der nächste Krampf kam so. Und ich glaube, dann hat sie ihn irgendwann, ich weiß gar nicht, ob er ins Ziel gekommen ist, weil irgendwann hat sie dann hinten raus richtig aufgestellt. Und dann habe ich ihn halt so nach dem Rennen gesehen und er meinte so, ey Jungs, krass, Alter, Straßenrennen ist doch was ganz anderes. So die ganzen Positionskämpfe, die waren übelst anstrengend für mich, das war ich gar nicht gewöhnt so. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, aber Diggi, ey, da an dem Berg, wo du stehen geblieben bist, da müssen ja jetzt die ganze Straße neu, müssen ja einmal komplett neu pflastern, neu Asphalt drauflegen. Und dann guckt er mich so an, so, hä, wieso, weshalb? Ich so, hey Junge, Alter, bei der Explosion, Alter, da ist ja ein Riesenkrater auf der Straße, die müssen ja alles neu machen da. Und da hat er auch richtig gelacht aus vollem Herzen. Und war auf jeden Fall richtig cool, den kennenzulernen.
Auf jeden Fall
wollte ich sagen, ich werde Lukas das ein oder andere Mal ja jetzt so in seiner Disziplin dann besuchen, im Gravel oder im Mountainbike vielleicht mal in Zukunft. Und dann hat er auf jeden Fall das Lachen, weil dann werde ich der absolute Loser sein.
Ja, Lukas war ja bei uns im Tracker dabei, das habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal erzählt. Und das war ziemlich cool, weil ich wusste eben, dass die Speed Company Racing Jungs dabei sind. Und am Ende war dann nur er dabei, weil sein Teamkollege krank war. Und die hatten ja beim Cape Epic so ein Leoparden-Jersey dieses Jahr, was ich richtig gefeiert habe. Und dann habe ich direkt Lennart gefragt, ob er mir eins klar machen kann. Aber dann habe ich ja Lukas selber kennengelernt und der hat mir jetzt zu rund um Köln dieses Jersey mitgebracht und eine Hose. Und jetzt habe ich einfach dieses coole Leoparden-Set hinten mit Lukas Baum drauf oder mit Baum drauf.
Stark, stark.
Cool. Also vielen Dank noch für das kleine Geschenk oder das große Geschenk.
Ja, also war wirklich richtig cool, den kennenzulernen. Da freue ich mich in Zukunft öfter mal mit dem Zeit zu verbringen oder zu schnacken. Guter Junge. Nee, und ansonsten, was wollen wir besprechen? Erstmal Giro, erstmal rund um Köln.
You name it.
Ja, dann lass uns doch direkt bei rund um Köln bleiben, wenn wir da schon mal sind, gerade thematisch. Man hört es wahrscheinlich auch. Ich höre mich ein bisschen an wie Arno Dübel, wenn ich lache. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Die Nase ist noch ein bisschen zu. Und es war für mich privat, jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber so Freitag und Samstag, die zwei Tage vorm Rennen, hatte ich den ein oder anderen mentalen Breakdown, den ich mir auch versucht habe, nicht anmerken zu lassen. Aber ich bin Donnerstagabend ins Bett gegangen und meinte so zu Leo, boah, ich habe übertrieben Halsschmerzen. Oder es kam so, während ich sozusagen im Bett lag und einschlafen wollte. Und Leo halt so, ey, ich auch die ganze Nacht richtig schlimm. Und dann war ich so, ey, man sagt ja eigentlich so, also wenn ich jetzt Montag, Dienstag, zwei, drei Tage nach dem Rennen krank geworden wäre, hätte ich es irgendwie verstanden, weil man ja so sagt, der Druck fällt von einem ab und der Stress verlässt den Körper. Aber so davor krank werden war immer so, nee, das passiert nicht so, weil du bist viel zu angespannt. Aber ist bei mir passiert. Ich bin Freitag, habe ich mich so durch den Tag gerettet, hatte noch Hoffnung, aber spätestens Samstag früh bin ich so komplett verschnupft aufgewacht, Nase zu, so, ja, Hals und Lunge belegt auch so. Und ich dachte mir so, ey, gefühlt würde ich jetzt, wäre ich noch Profi oder wäre das ein anderes Rennen, ich würde es jetzt absagen, weil so würde ich kein Rennen fahren. Aber dann war ich auch so, ich kann ja jetzt nicht mein letztes Rennen absagen. Kannst ja nicht sagen so, yo, ich fahre doch nicht. Und das hat mich schon gewurmt. Auf der anderen Seite wollte ich es aber irgendwie auch nicht so offiziell machen oder breitschlagen, weil das hat ja dann auch so ein bisschen so Ausredencharakter. So, oh ja, ich bin so erkältet, da geht jetzt bestimmt eh nichts. Aber hättest du mich wirklich Samstag gefragt, hätte ich gesagt, Leute, morgen komme ich nicht ins Ziel. Also wie soll ich denn so ins Ziel fahren? Also so wie ich mich gerade fühle. Naja, ich bin aber dann halt Freitag und Samstag wirklich früh ins Bett gegangen und habe nochmal so richtig Smoothies getrunken und Dore Grepin genommen und Nasenspray, so wo man halt so dann sich einredet, dass
ja, der Verzweiflungsakt.
Genau. Und sonntags bin ich dann ja vielleicht ein bisschen weniger erkältet aufgestanden, aber gut war es immer noch nicht. Leo hat es richtig umgehauen, die hatte kaum noch Stimme. Und ja, dann bin ich das Rennen gefahren und musste halt auch sagen, dann einfach das war richtig schön und teilweise auch emotional, aber in erster Linie war ich richtig froh, als es vorbei war und ich mir auch gedacht habe, gut, sportlich gesehen war das jetzt hier keine krasse Leistung mehr von mir, aber Hauptsache ist vorbei, ich bin wenigstens mal ins Ziel gekommen und das war so der sportliche Aspekt, es war halt irgendwie diese Erkältung hat es mir irgendwie ein bisschen schwer gemacht, das zu genießen, weil ich dann irgendwie so mit mir selber beschäftigt war, im Kopf auch so, wie das jetzt läuft oder wie man dann dasteht, wenn es nicht gut läuft. Und ich muss auch nochmal sagen, danke an den Veranstalter rund um Köln, wirklich, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Danke auch nochmal an die Nationalmannschaft, an BDR, dass die es möglich gemacht haben, da diesen Abschluss so zu feiern. Ich bin eigentlich relativ gefasst dadurch gegangen, also da habe ich so richtig gemerkt, dass ich innerlich auch schon mit dem Profi-Dasein abgeschlossen hatte, weil das war jetzt nicht, dass mir da krass die Tränen gekommen sind in irgendeinem Moment. Und ansonsten war es halt voll schön, nochmal meine Söhne vorm Rennen zu sehen. Voll viel Familie und Freunde waren da. Dann war halt Start, dann ging das Rennen los. Da muss ich auch sagen, gerade in der Anfangsphase mit dem Adrenalin und so, der Aufregung, habe ich dann relativ viel oder habe eigentlich relativ wenig von der Erkältung gespürt und es war eigentlich auch alles gut. Und ich hatte auch meine ein, zwei Momente im Rennen, wo ich gesagt habe, ja komm, da habe ich gezeigt, dass ich noch Profi bin. Also Agathaberg als Beispiel, das ist ja so der Keypoint eigentlich in dem Rennen. Wirklich als Erster um die Kurve gefahren zum Agathaberg. Da habe ich mir gedacht, Junge, Posi kannst du noch.
Sehr gut.
Aber immer wenn es auf die Beine ankam, war nicht mehr viel los. Also ich glaube, ich bin als Erster in Agathaberg reingefahren und als 35. rausgekommen. Also da habe ich schon den ersten Anker geworfen. Und dann war ich aber relativ froh, dass das Rennen an sich kontrolliert war und habe dann aber auch im Rennen schon signalisiert zu Aki und meinen Teamkollegen. Hab gesagt, Leute, ich werde heute, glaube ich, kein Leadout fahren oder im Finale groß dabei sein. Jetzt 50, 55 vorm Ziel kamen dann die zwei, drei Berge, die ja auch echt anspruchsvoll sind, finde ich. Und da wusste ich, das Rennen geht nach vorne raus. Da hat es mich dann relativ schnell abgehangen. Aber ich war dann froh, dass ich wirklich eine Gruppe erwischt habe, wo ich wusste, mit der kann ich ins Ziel fahren. Dann hat man sich an den restlichen Bergen, wo die Fans schon so ein bisschen feiern lassen, das war cool. Und dann bin ich auf der Severinsbrücke, so einen Kilometer vom Ziel, habe ich mich dann vom Gruppetto, so will ich es mal nennen, habe ich mich nochmal abfallen lassen, um dann den Moment auf der Zielgerade für mich ganz alleine zu genießen. Und das war dann richtig, richtig schön, auch über den Zielstrich zu fahren, dann wieder Familie und Freunde in den Arm zu nehmen, direkt das erste Bier getrunken. Dann gab es noch so eine kleine offizielle Verabschiedung auf der Bühne von mir, die cool waren, wo ich total gerührt war, dass so viele Leute extra da geblieben sind und dann noch ganz viele Fotos gemacht und kurz geschnackt mit den Leuten, ein paar Autogramme gegeben. Und dann bin ich ins Hotel zurückgefahren, hab geduscht und das war der erste Moment, wo ich mal auf mein Handy geguckt habe. Und bis zu dem Zeitpunkt bin ich immer noch davon ausgegangen, dass das Rennen also komplett auseinander angekommen war vorne, also dass so ein harter Rennverlauf war. Und da muss ich sagen, da habe ich mir das Ergebnis angeguckt und war so, ey, da sind 80 Mann vorne angekommen. Und ich bin rund um Köln bis jetzt dreimal vorher gefahren und war, glaube ich, 13., 22. und 30. oder so. Von daher war ich so, okay, ey, sportlich gesehen muss ich da eigentlich immer in dieser 80-Fahrergruppe ankommen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das hat mich dann, da war ich so kurz runtergezogen, dass ich mir dachte, ich bin ja im Endeffekt dann Vorletzter geworden bei meinem letzten Rennen und habe mich da so ein bisschen feiern lassen. Und da war ich so als Sportler, war ich kurz so, oh ja, es war jetzt aber irgendwie kein glorreicher Abschied. Aber das ist dann schnell wieder verflogen, weil ich mit meinen Ängsten vertraut, mit Leo oder mit meiner Mama oder so drüber gesprochen habe. Und die meinten alle zu mir so, ja, aber ganz ehrlich, Rick, ob du jetzt 24. geworden wärst oder 80. oder keine Ahnung was, juckt auch keinen. Und schau mal, wärst du in der ersten Gruppe mit angekommen, wärst du wahrscheinlich ein Leadout für Aki oder so gefahren, hättest halt nochmal einen guten Job gemacht, aber dann wärst du als 32. irgendwo mitten im Feld drüber gefahren, keiner hätte es mitbekommen. So hattest du nochmal diesen Moment für dich, so Abschied zu nehmen und dich den Fans zu zeigen und konntest dich ein bisschen feiern lassen. Das hatte viel mehr von so einer Show-Einlage und das bleibt viel mehr in Erinnerung für dich und für die Fans. Also so aus deren Sicht war das viel cooler. Und dann hat das so ein bisschen meine schlechte Laune, die kurzzeitig aufgekommen ist, so ein bisschen beseitigt. Und dann war Party und da bist du dann auch ins Spiel gekommen.
Ja, du hast ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ich bin unsicher, wie ich das machen sollte. Wenn der Fall eintritt, fahre ich dann Leadout, genieße ich meine Zieleinfahrt. Und so hat sich die Frage gar nicht gestellt. Von dem her ist doch easy peasy. Und so wie das klang, aus Tims Sicht war das alles ein bisschen unkoordiniert. Und von dem her, ich glaube, es passt.
Ja, nö, also wie gesagt. Und ist jetzt aber halt echt krass. Jetzt ist dieses Profi-Kapitel abgeschlossen und obwohl ich ja eigentlich auch die letzten 7 Wochen schon seit Roubaix nicht mehr der Vorzeigeprofi war, fühlt sich das jetzt schon nochmal anders an, jetzt wo das letzte Rennen vorbei ist. Jetzt fühlt sich es wirklich so endgültig an und aber ohne Angst, also von meiner Seite wirklich total cool. Und jetzt habe ich so viel über mich geredet. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, Leute, ich hätte gerne ein Video gemacht, weil Tanja ja noch groß und breit erklärt hat, warum man keinen Alkohol von der OP trinkt. Und dann war Cut. Nach 10 Minuten stand sie neben mir und sagt, machst du mir mal einen Aperol-Spritz?
Ja, aber ich habe mich trotzdem zurückgehalten. Ich habe was getrunken, aber ich habe dann auch sehr früh, bin ich auf Cola umgestiegen und habe mit Cola weitergemacht. Weil
nur 7 Aperol genau, diesmal.
Keine 15.
Nicht die üblichen 14.
Ja, genau. aber lass uns erstmal noch kurz über rund um Köln, beziehungsweise über das Gesamtergebnis sprechen. Ja. Ja, du kannst ja mal sagen, was Aki zu seinem 5. Platz gesagt hat. Ich hab ihn nur noch auf dem Tisch tanzen sehen zu Malle-Hits. Unzufrieden scheint er nicht gewesen zu sein.
Ja, ich glaube, 5. ist ja jetzt kein schlechtes Ergebnis. Ich glaube, der wäre sehr gerne auf dem Podium gewesen und er hätte auch gewonnen. Das ist ja sicherlich keine Frage. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, aus Nationalmannschaftssicht, Lukas Baum, Rudi Selig und ich waren halt abgehangen. Wir waren da in der zweiten größeren Gruppe, die gefinisht hat. Moritz Kretschi ist leider gegen das Schild gefahren.
Ja, das war auch krass.
Schwarzi hat ja dann, ich glaube, Schwarzi wurde genau in dem Moment abgehangen und hat dann auf den gewartet halt. Das heißt, die zwei Fahrer waren dann eh aus dem Rennen auch. Und dann standen halt Tim und Aki, die zwei Kapitäne, waren halt dann einfach die letzten 50 Kilometer isoliert, kann man sagen, ne? Und da sind die beiden natürlich auch, das sind beide Sprinter, die wissen schon, wie sie sich im Feld positionieren, aber da lässt man natürlich gerade auch dann in der unmittelbaren Vorbereitung auf den letzten 2-3 Kilometern vielleicht das ein oder andere Korn liegen, was man halt mit dem ein oder anderen Helfer, den man vor sich hätte, wenn er dabei wäre, hätte man sich diese Energie gespart. Und somit, glaube ich, geht der 5. Platz in Ordnung. Tim wird 15. Ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, okay, kann man sich da gegenseitig helfen? Ich verstehe aber auch, dass beide sagen, nee, ich bin gut in Form, ich würde es gerne probieren, ich würde gerne selber sprinten. Gerade mit der Nationalmannschaft, wenn man sozusagen nicht wirklich im Team fährt. Aber von daher würde ich sagen, gut geschlagen, 5. Platz ist aller Ehren wert. Und Kasper von Uden hat, glaube ich, sehr souverän gewonnen, der hat ja richtig Vorsprung. Biniam Girmay ist jetzt auch ein Weltklassefahrer, der auf Platz 2 war. Von daher geht das schon in Ordnung und man muss wirklich sagen, rund um Köln ist echt ein richtig schönes Rennen zum Fahren. Hat Bock gemacht.
Also meine Info war so, dass Tim schon Leadout gefahren ist für Pascal, aber Pascal sich relativ schnell für ein anderes Hinterrad entschieden hat oder an ihm vorbeigegangen ist und ein anderes Hinterrad gesprungen und er dann halt gesagt hat, ja gut, dann ziehe ich einfach bis zum Schluss durch. Und ich glaube, so kamen dann 5 und 15 zustande.
Ah, okay. Schau mal, ich bin ganz ehrlich, ich habe nach dem Rennen nicht eine Sekunde mit irgendjemandem über dieses Rennen noch geredet. Also ich habe so, also zumindest nicht mit Aki und so. Klar, ich habe gesehen, dass der 5. geworden ist. Ich habe kurz nachgefragt, und alles cool? Und er meinte, ja. Aber dann war eigentlich auch relativ zeitnah die Party ja nach dem Rennen. Von daher war dann das Rennen an sich nicht mehr groß Thema. Die Jungs waren auch eher aufbauend, die waren eher so, ey, Digga, nochmal als erster in Agathaberg gefahren, Junge, stark, Alter, bist du stark gewesen, so, weißt du, also, das war auch natürlich voll nett und lieb von denen. Aber im Großen und Ganzen cooles Rennen und ich muss auch sagen, ich bin jetzt wirklich so voll happy, dass ich das so gemacht habe, Ende Mai da mein letztes Rennen zu fahren und dann auch direkt im Anschluss die Party zu machen, so viele Leute aus dem Radsportzirkus. Das heißt, das war halt geil, weil voll viele Leute aus dem Radsportzirkus, die wegen dem Rennen da waren, waren halt dann eh da und konnten da bleiben und mussten nicht nochmal irgendwie anreisen extra. Und gleichzeitig, ja, in der Heimat, Familie und Freunde sind auch da. Von daher hat man das dann ordentlich gefeiert und jetzt nehmen wir Mittwochmorgen auf und ich höre mich an, wie ich mich anhöre, durch Erkältung und Party. Also ihr könnt davon ausgehen, es war ziemlich gut.
Ja, kann ich bestätigen. Also es war ein richtig schöner Abend, vielen Dank dafür. Und es war auch, wie du sagst, ich habe nämlich auch gedacht, gerade die Mischung der Leute, die da war und in Kombination mit rund um Köln den Tag über, war halt auch irgendwie, so an Leute aus Hamburg da, mit denen du ab und an Rad fährst. Es war einfach irgendwie eine schöne Mischung und wie du sagst, keiner musste das irgendwie einplanen, sondern es waren sowieso alle in der Stadt, weil halt rund um Köln doch einfach so der Radsporttag in Köln schlechthin ist. Aber was wir, wenn wir über rund um Köln sprechen, auf keinen Fall auslassen dürfen, ist Rollatorgate.
Ja, das habe ich im Video gesehen, dass es dann fast Zusammensturz gab. Aber da weißt du sicherlich auch mehr, weil du es richtig gesehen hast vom Fernseher.
Na, ich war ja nicht vom Fernseher, ich war ja an der Strecke. Du hast mich einfach nur nicht...
Stimmt. Doch, ich habe dich gesehen am Fernberg. Rechts standest du in einem grünen Wisen-Trikot. Ich habe dich genau gesehen, im Augenwinkel. Ich stand und dachte mir nur so, Junge, bin ich mal abgehakt und die steht hier, ey.
Zuallererst stand ich morgens bei der Rausfahrt auf der Severinsbrücke mit einem Tschüss-Rickt-Schild, das ich auch in meiner Story extra für dich...
Oh, das habe ich ja, gar cool, nicht
ich
gesehen.
Ich kann es dir nachher noch fotografieren, es steht immer noch hier. Du hast mich aber nicht gesehen, Ballerstedt hat mich einmal kurz gegrüßt. ich glaube, du warst auf der anderen Seite in Richtung Bahn. Und dabei habe ich mich extra bei Sportograf an die Kamera gestellt, weil ich dachte, Kameras ziehen Rick Zabel magisch an. Hat aber nichts gebracht. Und dann bin ich eigentlich direkt mit dem Fahrrad raus in Richtung Sand. Da haben wir uns dann die Amateure angeschaut, haben dann eine kleine Runde gedreht, haben uns dann eure erste Durchfahrt in Sand angeschaut, sind dann Richtung Overrad und haben euch da dann abgefangen, da wo mich dann auch gesehen hast. Und dann sind wir schnurstracks nach Köln zurück, weil dann ist es ja wirklich, dann habt ihr, glaube ich, noch 50 Kilometer oder 45 Kilometer und wir noch so 25, 30, aber halt nicht auf gesperrten Straßen. Das heißt, man muss richtig Nore machen. Und wir haben dann wirklich, wir waren auf der Severinsbrücke und wurden dann vom Feld überholt. Und ich muss sagen, ich war natürlich irgendwie traurig, dass ich das Finale nicht gesehen habe im Ziel. Aber der Moment, wenn du so auf der Severinsbrücke auf der rechten Seite Richtung Innenstadt fährst und auf der linken Seite fährt so ein Feld von 80 Leuten an dir vorbei, war schon sehr cool. Also es hat richtig Eindruck gemacht. Und was war eigentlich die Quintessenz dessen, was ich... Ach so, genau. Deshalb habe ich es nicht vorm Fernseher gesehen, habe es dann später auch nur wie alle, glaube ich, so als kleines Insta-Video wahrgenommen und war dann wieder schockiert. Ich mache ja immer den Fehler, dass ich in die Kommentarspalte reingucke. Dass dann einfach wirklich alles Anti-Radsport, also die Kommentare waren halt alle so, ja, typisch Radfahrer, für die gelten keine Regeln, da ist doch ein Zebrastreifen und so weiter und so fort. Wo ich mir wirklich dachte, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass man so undifferenziert irgendwie reagiert auf eine Szene, die ganz eindeutig aus einem professionellen Radsportrennen den Weg ins Fernsehen gefunden hat. Also einfach wild, finde ich.
Ja, es zeigt halt leider, wie Social Media auch komplett falsches Bild teilweise suggerieren kann. Ne? Also wenn du das jetzt nur guckst und du kommst halt wirklich nicht aus dieser Radsport-Bubble, für uns ist wahrscheinlich direkt klar, dass eine Rückennummer auf dem Trikot, das ist in einem Rennen, weißt du? Wenn du jetzt aber aus dieser Welt gar nicht kommst und du siehst immer nur so 8 Fahrradfahrer auf eine Oma zu racen und keiner bremst und die fahren so in die Reihen, ist halt schon krass, dass da halt einfach komplett zwei verschiedene Bilder wahrgenommen werden. Das eine ist die Realität, was war, und das andere ist halt, was daraus gemacht wird. Und wie du sagst, also wenn man dann in die Kommentarspalten da geht und man liest sich das durch, dann macht das eigentlich Angst und Bange. Bei anderen Videos fände ich mir immer so, also gerade so, also für mich ist immer relativ offensichtlich so künstliche Intelligenz, KI-Videos, weißt du, wenn auf einmal Olaf Scholz im Gym steht und pumpt oder so, weißt du, und da ist es ja dasselbe, dass man da in die Kommentarspalten geht und ganz viele Kommentare verstehen nicht, dass das nicht echt ist, so, ne, und das ist schon ein gutes Beispiel dafür, wie undifferenziert, du hast es gerade gesagt, undifferenziert ist genau das richtige Wort, wie undifferenziert da einfach kommentiert wird. Vor allem auch einfach drauf los kommentiert wird, einfach so eine Meinung rausgeschallert wird, wo man sich denkt, Digga, du hast keine Ahnung, was laberst du.
Ja, vor allem habe ich halt oft dieses Gefühl, man hat dieses Auto-Liebhaber versus Rad-Liebhaber und an dem gleichen Tag war ja das Rennen in Monaco und das fand ich immer so passend, dass dann halt Leute gesagt haben, wenn jemand über die Strecke in Monaco läuft, sagt ja auch keiner, ja gut, da müssen die halt bremsen, da müssen die halt anhalten. Und das Witzigste daran finde ich halt auch immer, dass gerade die Formel-1-Fahrer, also ich glaube, es gibt keinen Formel-1-Fahrer, der nicht regelmäßig im Training Rennrad fährt oder auch wirklich passioniert Rennrad fährt. Und da muss ich halt sagen, Leute, also auch wenn ihr uns mit euren Rennwagen da im Bergischen, aber ich meine gut, die Leute erreicht unser Podcast ja auch nicht, aber uns im Bergischen schneidet, dann denkt einfach immer dran, das könnte auch ein Valtteri Bottas sein oder ein Max Verstappen, der als Holländer auch regelmäßig Fahrrad fährt. Also das ist einfach, ist auch schön, dann habe ich so ein Video gesehen von Leclerc, der nach seinem Sieg in Monaco mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Also ja, Autofahrer fahren Rad und Radfahrer fahren Auto. Also es ist immer auch immer dieses Jahr, nur weil man Fahrrad fährt, hat man keinen Führerschein oder hat man kein Auto und dann, oder auch, dass man dann keine Steuern bezahlt, dann immer so, ja, wir bezahlen Steuern für die Straßen, wo ich mir so denke, ach so, ja gut, dann darf ich natürlich nicht hier fahren. Aber gut, das ist altes Leid und jeder, der diesen Podcast hört, der...
Aber ja, du hast recht, aber mir ist es halt auch wirklich aufgefallen, weil ich bin halt noch ein, zwei Mal die Strecke abgefahren im Bergischen. die Woche vor rund um Köln und das sind ja wirklich einfach schöne, ruhige Straßen an sich, aber der Verkehr im Bergischen ist halt ganz schön krass oder ich hatte irgendwie schlechte Zeiten, schlechte Tage erwischt und da, ich war alleine unterwegs und da war wirklich auch die ein oder andere Situation, wo, wie du sagst, halt im letzten Moment noch überholt wird und es ist ja zu 90% so, muss ich wirklich sagen, dass dann später eine Ampel kommt oder eine Kreuzung oder irgendwas und ich dann wieder hinter diesem Auto stehe und ich mir denke, Junge, du hast aber nicht mal eine Sekunde dadurch rausgeholt. Wir stehen jetzt beide gleichzeitig 2 Minuten später an derselben Ampel oder so. Es war also komplett unnötig einfach. Du hast dein Leben und mein Leben riskiert für nichts und wieder nichts so. Und aber das ist auch einfach die, wie du sagst, das alte Leid in der Diskussion. Da, die brauchst du nicht anfangen, leider, weil wir sehen da uns im Recht, die sehen sich im Recht. Hat in den seltensten Fällen hat da mal jemand gesagt, nee, sorry, der geht auf mich, das war jetzt dumm. Also zumindest war das bei mir so, dass es auch fast noch nie passiert, dass ein Autofahrer mal zurückgerudert ist.
Ja, hatten wir auch ganz selten. Und ich kann ja auch die andere Seite verstehen. Mich regt das auch manchmal auf, wenn Leute meinen, sie müssen irgendwie Dreier-, Vierer-Reihe fahren. Aber dass die Leute halt zum Beispiel auch nicht verstehen, dass Zweier-Reihe zu fahren den Überholvorgang erleichtert. Da muss man halt auch sagen, ja gut, dann hat man es ja wirklich, dann hat man es ja überhaupt nicht verstanden. Dann muss man ja auch manchmal einfach nicht weiter diskutieren, weil man ja dann auch merkt, dass vom Gegenüber nicht viel kommen wird.
Ja, genau. Aber du hast vollkommen recht. Also man darf auch nicht außer Acht lassen, dass auch wenn ich mal im Auto unterwegs bin, dass ich auch natürlich dann auch andere Radfahrer und Radfahrerinnen sehe, wo ich mir denke, Leute, hier könnte man jetzt auch den Radweg benutzen, auf der Bundesstraße muss man nicht fahren. Manchmal kommen einfach noch Leute ohne Helm entgegen.
Ja, das kann ich auch null verstehen. Auch so,
ey, das ist so ein bisschen übergriffig, aber da tippe ich dann öfter mal auf meinen Helm, während ich sie anschaue oder grüße, wo ich mir so denke, Leute, zieht doch bitte wirklich einen Helm auf, tut euch den Gefallen. Selber einfach, es ist euer Leben. Also, das muss man dazu auch sagen, es ist ja nicht so, als wenn alle Radfahrer und Radfahrerinnen Heilige sind. Wir haben ja auch genug, wo man sich dann ein bisschen fragt, Regeln gelten aber auch für Radfahrer. So. Also es ist ja wirklich auf beiden
Das stimmt
Seiten.
Und es ist gut, dass du nochmal sagst, weil mir fällt es natürlich auch krass auf, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich fahre halt einmal quer durch Köln und ich muss sagen, die roten Ampeln gelten auch für mich und ich bleibe da stehen. Und wenn ich dann trotzdem sehe, wie oft dann Radfahrer an mir vorbei düsen, und dann kann ich es halt auch ein bisschen verstehen, dass dann Autofahrer einen Prass kriegen auf die Leute, wenn die sich nicht daran halten, aber die sich dann gleichzeitig auf Verkehrsregeln, was den Mindestabstand angeht, beziehen, sich aber nicht an eine rote Ampel halten. Und ich meine, es wird ja auch geahndet für Radfahrer. Aber trotzdem finde ich, um eben das gegenseitige Verständnis überhaupt in Anspruch nehmen zu können, muss man sich halt auch an solche Regeln halten, wie zum Beispiel nicht über rote Ampeln zu fahren.
100%ig, Tanja. Komm, ey, wir haben hier schon wieder richtig lange am Quatschen. Lass uns mal ein bisschen Meter machen. Den Giro würde ich gerne nochmal anschneiden. Ja, gern. Da fallen mir so 2 Themen ein. Also einmal natürlich der Mann in Rosa, der Übermann, der irgendwie alle seit Jahrzehnten aufgestellte Rekorde beim Giro bricht, mit fast 10 Minuten den Giro, mit fast 10 Minuten Vorsprung den Giro gewinnt. Auch nochmal die letzte Etappe. Ich lag gerade auf der Massagebank bei Rund um Köln, als ich mir angeschaut habe, was der Monte Grappa da nochmal gemacht hat. Wieder Solo, 6. Etappensieg. Also das ist einfach nur crazy. Georg Steinhauser haben wir im letzten Podcast gelobt. Ich glaube, dann gewinnt er die Etappe kurz danach. Also aus deutscher Sicht auch richtig, richtig schön zu sehen, was da passiert ist. Und ich habe in der letzten Folge Jonathan Milan so gelobt und auch, dass er die anderen Sprinter so
Junge,
im Griff
Junge,
hat.
Junge.
Da muss ich wieder zurückrudern. Weil Tim Merlier hat richtig ausgeglichen. Der hat auch seine 3 Etappensiege geholt und hat in den letzten beiden Giro-Sprints eigentlich Milan ordentlich in die Schranken
gewiesen. Ja gut, aber hast du das Finale von gesehen?
Nee, ich habe nur gesehen,
dass
er gewonnen hat.
Also, weil da war Milan ja einfach der Übermensch. Das wollte ich nämlich eigentlich noch sagen. Dass, also egal, was man sagt, aber da hat er wirklich gezeigt, ich bin der ultimative F-Punkt. Der hatte bei ungefähr 5 Kilometer vor Schluss ein Radwechsel und da Lidl Trek ja im GC relativ weit hinten ist, muss er ja relativ lang auch aufs Fahrrad warten, ist dann wirklich solo im Konvoi nach vorne, hat dann irgendwann, als er auf, glaube 14 Sekunden dran war, einen Teamkollegen gehabt, dann sind die nach vorne, sind mit dem Lidl Trek Train am Feld vorbei und der war, glaube ich, vorne so bei 1:05 to go und ist dann Zweiter geworden im Sprint, nachdem er halt wirklich, glaube ich, 5 Kilometer komplett all out gefahren ist. Also du hast ihn da hinten hinter seinem Lead-Out-Train einfach nur pumpen sehen, also am Atmen war er, weil er, glaube ich, einfach damals schnell einen 5 Minuten All-Out-Test gefahren ist oder 10 Minuten All-Out-Test und dass der überhaupt, das Feld ist 66 gefahren, da wird ja immer die Geschwindigkeit eingeblendet, 66, 67 gefahren, dass der überhaupt da wieder rangekommen ist, dass die dann ihn in der positionieren wirklich vorne und dass er dann Zweiter wird und ein Mellier, klar, er war jetzt im Endeffekt genauso wie bei Nockere, der sprintet los, kurz vorm Kopfsteinpflaster, nimmt dann den ganzen Schwung mit. Milan reagiert nur noch da drauf. Man merkt aber auch, da kommt jetzt auch nicht mehr das, was normalerweise kommt bei ihm. Aber einfach die ganze Aktion davor, das war wirklich Wahnsinn, also absoluter Wahnsinn.
Das muss ich mir nochmal anschauen, glaube ich dann, also weil das hört sich wirklich crazy an. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und habe das auch gar nicht in den News so mitbekommen, aber gut, es war jetzt auch erst Sonntag und ich war nicht viel am Handy, aber das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an.
Das
zum Beispiel auch richtig dumm gewesen von mir. Ich war halt wirklich so, was heißt nicht dumm, aber das hat mich ein bisschen geärgert. Ich war dann Montagabend das erste Mal so richtig am Handy, 24 Stunden später, nach rund um Köln. Und dadurch habe ich keine einzige Story gesehen, weil die sind ja nur 24 Stunden online bei Instagram, wo mich Leute getaggt haben oder was sie für nette Sachen geschrieben haben.
Deshalb hast du auch mein Schild nicht gesehen.
Ich wurde so in 50 Stories und so getaggt und bin reingegangen und jedes Mal stand so, diese Story ist nicht mehr verfügbar. Ich so, ah, super cool. So, naja, nichts davon gesehen. Aber ist ja auch mal nicht das Schlechteste, nicht in der Internetwelt so viel zu leben. Anyway, Tanja, mein Batteriestatus ist ziemlich schwierig.
Ach, was ganz Neues.
Ich habe keinen Balk mehr. Aber es blinkt noch nicht. Wollen wir nochmal deine Fragen durchgehen?
Ah ja, stimmt. Zumindest.
Und wir haben auch gar nicht über dich geredet. Jetzt auch nochmal, wie war die OP und wie geht's dir? Mal ganz offiziell.
Ja, also es war wirklich witzig, mal die Seite zu wechseln. Das Lustige war, dass die Frau, die mir dann die Nadel gelegt hat, gesagt hat, sie weiß, dass ich vom Fach bin und sie ist jetzt doppelt aufgeregt und natürlich die Nadel direkt versemmelt hat in der Hand, die jetzt auch ein bisschen blau ist. Aber am Ende hat es dann doch geklappt und ich habe meine Nadel. Narkose war krass, weil halt einfach wirklich dieses ausgeknipst sein und dann bin ich wach geworden und jetzt im Nachhinein ist mir dann erst aufgefallen, dass ich ja zu Fuß dahin gegangen sein muss, weil also es war jetzt nicht so wie in einem normalen OP, dass man irgendwie umgebettet wird, sondern man läuft eigentlich rein, lagert sich selbst in diesem Stuhl und dann muss ich eigentlich auch wieder rausgelaufen sein, aber daran erinnere ich mich nicht, die Anästhesistin meinte später, ja, wir haben schon über die Narkose, ich habe schon, weil ich danach dann auch gefragt habe, ob ich Atropin bekommen habe wegen meinem niedrigen Puls oder ob ich keins bekommen habe. Und sie meinte so, nee, ich habe ja vorher gesagt, dass ich wahrscheinlich auf weit runtergehe und bei 30 war sie dann immer noch entspannt, dass es okay ist und hat mir kein Atropin gegeben. Das ist ein Medikament, das man normalerweise gibt, wenn die Leute zu niedrigen Puls haben. Und ich kann mich an alles nicht mehr erinnern, also an das Rüberlaufen nicht, an das Gespräch mit ihr initial kann ich mich nicht erinnern. Das war auf jeden Fall witzig. Und ansonsten kann ich sagen, mir geht es soweit gut. Ich weiß, also es ist halt nervig, weil mir geht es vom Gefühl her gut. Ich weiß aber trotzdem, dass ich mich jetzt körperlich schonen soll, damit es halt nicht nachblutet, damit es sich nicht entzündet, damit es da keine Vernarbungen gibt, etc. pp. Aber wenn man ein eher tendenziell unruhiger Mensch ist, fällt es natürlich schwer. Und ich jetzt zieht ja noch so das Wochenende, ich bin aber das Wochenende noch relativ viel gefahren. Das heißt, jetzt zieht ja noch das Wochenende so ein bisschen nach, aber ich glaube, so spätestens übermorgen werde ich so richtig krabbelig. Und dann habe ich ja immer noch 2 Wochen Sportverbot oder 2,5 Wochen Sportverbot. Also ich glaube, das wird hinten raus richtig zäh.
Oha, wie lange bist du krankgeschrieben?
2 Wochen.
Oh, das ist ja wenigstens etwas.
Ja, aber...
Dann machst du ein paar andere Dinge. Dann machst du mal ein paar andere Dinge. Machst du mal keinen Sport, machst du mal andere
Dinge. Aber das ist ja genau der Punkt. Jetzt kann ich keinen Sport machen. Ich bin krankgeschrieben. Das Einzige, ich werde jetzt halt versuchen, meine 2 Anästhesiebücher da, die da liegen, mit ihren, keine Ahnung, 2000 Seiten, die könnte ich mir jetzt mal einverleiben.
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben, weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an ein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Na gut, aber weg von mir. Ich habe mir ein paar Rückblickfragen überlegt in Bezug auf deine Karriere. Im Guten wie im Schlechten. Was war denn rückblickend dein bestes Rennen? Sei es Organisation, sei es deine Performance. Manchmal ist es ja auch beides.
Ja, mein bestes Rennen, ich glaube, da würde ich Eschborn Frankfurt 2017 nehmen, in dem ich Zweiter geworden bin. Einfach
hinter deinem Teamkollegen.
Als ich bin angefahren für Christoph. Also einfach nur deswegen, weil das war irgendwie, also es war ja mein einziges World Tour Podium, wenn man es mal so, also von einem Eintagesrennen. Ich war nochmal kurze Zeit später auch hinter Peter Sagan bei der Tour of California Zweiter in einem Sprint. Aber das war mein World Tour Eintagespodium. Wo man im Nachhinein natürlich auch vielleicht so ein bisschen sagt, ah, wäre auch geil gewesen, das zu gewinnen, aber es war ja damals mein Job anzufahren und als Anfahrer Zweiter zu werden. Und an dem Tag war ich echt super stark und ich weiß noch, dass Alexander Christoph auch gesagt hat, ey, ich glaube, mein großes Glück war heute, dass der stärkste Fahrer am Feld für mich fahren musste. Und das sind natürlich so Tage, wo man sich einfach dran erinnert, wenn man, das hatte ich natürlich nicht so oft, aber wenn man dann mal so einen Tag hatte, wo man so bärenstark war und sich auch so gefühlt hat, okay, ich kann Bäume ausreißen, das war schon geil. Von daher würde ich dafür auf Eschborn Frankfurt gehen, einfach weil es crazy war und ich das Rennen schon immer geliebt habe und in den Junioren gewonnen habe und ja, deswegen war das, würde ich auf das gehen.
Dann im Gegensatz dazu dein schlimmstes Rennen.
Boah, schlimmstes Rennen, ich hatte mittlerweile, würde ich sagen, schon die Tour de France. Also es ist so eine Hassliebe gewesen. Es konnte das schönste Rennen der Welt sein, aber auch das schlimmste. Und ich weiß noch, als ich da 2019 relativ früh irgendwie auf Etappe 5 oder 6 krank geworden bin, immer wieder mit Fieber wiederkehrend, dann war es wieder da, dann war es wieder nicht da. Ich glaube, ich habe mich damals bis zum ersten Ruhetag geschleppt, bis nach der 10. Etappe, bis der Teamarzt mich dann rausgenommen hat, weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn. Also ich bin da so 5 Tage immer wieder on-off krank gefahren und der psychische Druck, einmal sozusagen nicht aussteigen zu wollen, aber irgendwie sich auch bewusst zu sein, wahrscheinlich ist es unumgänglich, weil während der Tour de France werde ich mich hier von einem Virus nicht erholen. Aber gleichzeitig halt wirklich auf gar keinen Fall aufhören zu wollen. Und dann dieses Wechselbad der Gefühle, dann geht's wieder nicht. Würde ich sagen, Tour de France war schon zu 2019, diese Woche, wo ich krank war schon sehr, sehr schlimm irgendwie für mich. Also auch gerade im Nachhinein, da habe ich noch lange dran geknabbert.
Kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch so ein bisschen beim Zuschauen, denkt man sich immer, es ist einfach das schönste Rennen überhaupt. Aber wenn man dann sieht, wie die Leute in der dritten Woche halt auch leiden, dann denkt man sich ja, ist wahrscheinlich auch zum Zuschauen manchmal schöner als zum Fahren.
Ja, viel schöner.
Dann kommen wir zu den ehrlichen Antworten. Was ist denn rückblickend dein bestes Team gewesen in deiner Zeit als Profi?
Oh, ich würde auf Katjuscha Alpecin gehen, weil gerade 2017 das Jahr auch, im Nachhinein würde ich sagen, ich war halt die 3 Jahre bei BMC so ein bisschen lost, ne? Also ich habe da zwar 2 Rennen gewonnen und auch, also ich habe letztens mal geschaut, ich habe mich übertrieben ich hatte da ganz viele Top-10-Ergebnisse so, ne? Aber trotzdem war die Wertschätzung dafür gar nicht so da. Und als ich dann bei Katjuscha war, war ja wirklich so Christopher der Kapitän und dann später dann Marcel Kittel. Aber ich war als Anfahrer so gewertschätzt und ich hatte da so meine Gruppe an Fahrern um mich herum, in der ich mich so wohlgefühlt habe, wo auch wirklich klar war, ey, ihr fahrt die Tour de France zusammen und da wird auch nicht dran gerüttelt, weißt du, so auch wenn mein Rennen schlecht lief, wurde nicht gleich alles über den Haufen geworfen. Und auch wirklich so im Nachhinein mit Nathan Haas, mit Alex Dowsett, wir waren da schon eine richtig coole Ansammlung an Fahrern. Und so diese Zeit 2017, 2018, 2019, würde ich sagen, war eigentlich mit das Schönste, also aber gerade 2017. Also ich würde dann auch sagen, so 2018, 2019 ging es dann los, dass der Radsport sich so aufgemacht hat, immer professioneller zu werden. Und deswegen würde ich so, also das schönste Jahr der Karriere war schon 2017 und das erste Jahr bei Katjuscha Alpecin.
Das war ja auch das letzte Jahr, bevor ich in den Radsport kam und du mich kennenlernen musstest. Was war denn rückblickend dann dein schlimmstes Team? Rabobank dann oder BMC?
Also ich glaube, BMC war so vom Image halt super krass, aber ich glaube eigentlich so im Nachhinein, als Fahrer habe ich da nicht so hingepasst. Also es war ja mehr so GC und Zeitfahren und die haben einfach mich als Fahrertyp gar nicht gefördert groß und verstanden. Vielleicht war ich auch ein Tick zu jung oder nicht stark genug, weil klar, im ersten Jahr saß ich da am Tisch mit Thor Hyschoff, Kendall Evans, Philipp Gilbert, Greg van Avermaet, nur so TJ van Garderen, nur so übertrieben krassen Fahrern und so der kleine Rick dazwischen, weißt du? Aber Rabobank war auch nicht einfach, ne? Also da Ruben und ich gegen die ganzen Holländer. Da muss man halt auch ehrlich sagen, du musstest 20% besser sein als der beste Holländer in dem Team, damit überhaupt für dich gefahren wird in dem Team, ne? Sonst wurde halt immer für den Holländer gefahren. Aber auf der anderen Seite war das halt auch eine gute, harte, alte Schule, wo man sich durchsetzen musste. Von daher, ja, würde ich sagen, gerade als junger Kerl, Rabobank und BMC waren krasse Zeiten. Ich wundere mich teilweise im Nachhinein, wie man das so gemeistert hat vielleicht, aber war auch schon sehr, sehr challenging.
Ist ja wahrscheinlich aber auch wie ein bisschen wie in der Ausbildung. Manchmal hatte man ja auch, also ich kann es halt in der Krankenpflege vor allem sagen, ja, die schlimmsten Schwestern in Anführungsstrichen, so die Schwester Rabiatas, von denen hat man halt auch viel gelernt, rückblickend. Ja. Und gerade weil es dann eine harte Schule war, verträgt man dann, glaube ich, so später auch ein bisschen mehr und härtet halt so ein bisschen ab, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
Ja.
Die nächste Frage kann.
Aber genau, aber ich wollte mal sagen, aber schlimmstes Team an sich gab es nicht. Es gab jetzt kein Team, wo ich gesagt habe, das war komplett scheiße.
Okay. Also du warst grundsätzlich trotzdem zufrieden.
Ja, ja, genau.
Die nächste Frage kannst du jetzt beantworten, musst aber nicht beantworten, weil es geht ums Geld. Bei euch Männern ist es mit dem Preisgeld ja ein bisschen anders als bei uns Frauen. Was war denn deine höchste Preisgeldausschüttung in einem Jahr?
Oh, das war im ersten Jahr direkt, 2014 bei BMC, weil ich glaube, ich bin viel so Ein-Wochen-Rundfahrten gefahren oder so kürzere Rundfahrten und in dem Jahr, ich glaube, wir waren zweiter Tour Down Under. Wir haben GC Tour of Dubai gewonnen, Platz 1 und Platz 2 mit Taylor Finney, Stephen Cummings. ZLM Tour, glaube ich, gewonnen mit Philipp Gilbert. Tour of Beijing gewonnen mit Philipp Gilbert. Tour of Utah und Tour of Colorado gewonnen mit TJ van Garderen. Also ich war da so, als Fahrer war das mega hart, weil ich einfach andauernd von vorne Tempo fahren musste. Aber preisgeldtechnisch hat sich das gelohnt. Also ich glaube, da waren am Ende 25.000, 30.000 Euro Preisgeld, die on top nochmal dazugekommen sind aufs Gehalt. Das war schon schön. Was aber eigentlich auch gar nicht so viel ist dafür, dass man 8 Rundfahrten gewonnen hat oder so.
Ja, also bei uns kann man es ungefähr so durch 10 teilen, war glaube ich dann bei uns so die Hausnummer. Dann wollte ich dich fragen, was war denn die längste Reise, die du jemals zu einem Rennen absolviert hast? Argentinien?
Argentinien war lang, aber auch Tour of Guangxi. Die war auch lang immer. Mit erst nach Peking fliegen und dann von Peking nochmal da Richtung Vietnam und halt auch alles wirklich, alle Fahrer da irgendwo in der Economy zusammen gefercht. Am Ende der Saison nochmal. Das war schon immer eine lange Reise. Da war ich immer gut gerädert.
Ja, kann ich bestätigen für ein Eintagesrennen. Also bei uns, bei euch ist glaube ich 4 Tage, 5 Tage Rundfahrt. Ja, ne?
Ja, 5 Tage.
5 Tage. Dann kommen wir nochmal zu den ehrlichen Antworten. Dein schlimmster Teamkollege, also du hast gerade eben gesagt, es gibt die Nasen, bei denen man sich freut, dass man sie nicht mehr sehen muss. Und dann gibt es ja auch die Nasen, bei denen man sich freut, dass man auf keinen Fall mehr ein Zimmer mit ihnen teilen muss oder ein Abendessen mit ihnen bestreiten muss und mit irgendwelchen fragwürdigen Aussagen und politischen Ansichten. Wer wäre das denn bei dir?
Boah, schlimmster Teamkollege. Also ich glaube, Thiago Machado bei Katjuscha Alpecin war schon ein Vogel für sich. Der war einfach so ein richtiger Eigenbrötler. Ich weiß auch, Brian Megens war auch ganz komischer Typ bei Rabobank.
Ja, den kenne ich ja noch vom Fixed Gear.
Ja, der Typ hatte auch richtig sehr speziell. Und ja, jetzt so, wenn man das Schöne ist, wenn man älter ist, dann geht man dann mit den Leuten einfach nicht aufs Zimmer oder hat auch die Courage, das zu sagen, ne? Was einem nicht passt. Als junger Fahrer lässt man das so über sich ergehen.
Das stimmt wahrscheinlich. Zumindest wenn man, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Team-Policy an, ob man sich aussuchen darf, mit wem man aufs Zimmer möchte.
Ja, ja, ja.
Manche Teams sagen ja auch, es wird von außen bestimmt, damit es da überhaupt keine komischen Dynamiken gibt. Was war denn, das kann man ja manchmal auch so im Rückblick ganz gut einschätzen, deiner Meinung nach einer der besten Teamsponsoren, mit denen du je zusammengearbeitet hast?
Ja, die Radsponsoren waren eigentlich immer cool, die ich hatte. Also BMC, Canyon und Factor. Würde ich jetzt sagen, da hatte ich immer Glück eigentlich, mit guten Radmarken fahren zu dürfen.
Also jetzt nicht unbedingt bezogen auf das Material an sich, sondern die Zusammenarbeit. Also weißt du, es gibt ja so,
ja,
es gibt ja Sponsoren.
Meine, aber als deutscher Fahrer war Alpecin natürlich auch cool, ne? Also ich habe die eigentlich müsste ich die nochmal posten. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf aus sozusagen Lizenzrechten, aber ich habe mir ähnlich als wie da, wo ich die Zahlen der Karriere rausgesucht habe, habe ich auch so nach witzigen Fotos und so geschaut. Und ich habe halt auch so diese 2-3 Werbeclips, die ich mit Alpecin gedreht habe, wo ich so durch die Wand fahre und so. Und das war
stimmt.
Schon.
Stimmt.
Also die sind schon hart witzig, auch gerade so im Nachhinein, wenn man sich die anschaut. Also Alpecin war schon in Deutschland, haben die schon viel für den deutschen Radsport gemacht und auch viel in dem Team bewegt. Und ich meine auch jetzt ja noch mit De Koenig Alpecin. Also Alpecin Cycling kann man schon auch sehr positiv erwähnen. Das war schon ein cooler Sponsor.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen eigentlich. Dann zu guter Letzt, bevor deine Batterie jetzt komplett leer ist, wahrscheinlich blinkt es auch schon. Ja, er nickt. Was war denn dein schönster Sieg? Entweder für einen Teamkollegen oder dir selbst rückblickend?
Ja gut, ich habe ja in Anführungsstrichen nur 2 Rennen selber gewonnen, Tour de Yorkshire und Österreich Rundfahrt und das Teamzeitfahren bei der Giro del Trentino.
Du darfst auch nicht Profisachen mit einbeziehen, also du darfst auch U23 DM oder sowas, gilt
okay.
Auch.
Ja gut, dann ich glaube für mich persönlich, mein schönster Sieg war im ersten Jahr U23 die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ich weiß nämlich da noch, das hatte ich nie wieder, da bin ich wirklich als 18-Jähriger, bin ich ja im ersten Jahr U23 Meister geworden auf einem echt schweren Parcours. Das war gleichzeitig damals das WM-Ticket. Und das war halt auch nach einer Saison, ich war ein guter Juniorenfahrer, hab mich dann ein bisschen, nicht schwer getan, aber hätte mir das einfacher vorgestellt in der U23. Aber man hat schon so gemerkt, dass ich halt so Woche für Woche und Monat für Monat stärker geworden bin in der U23. Und damals war so die Meisterschaft im September, am Ende des Jahres. Und da bin ich Meister geworden, sehr souverän auch. Und da bin ich komplett in so ein, nicht in Heulkrampf, aber komplett in Tränen ausgebrochen nach dem Ziel. Das war so völlig Glückstränen und ich konnte es gar nicht fassen und so. Das hatte ich nie wieder, dass es so krass kam. Das hat mir so viel bedeutet, deutscher Meister zu sein auf der Straße. Ich habe auch jeden Tag dann im Training das halt deutsche Meistertrikot getragen, so voll stolz einfach. Das war schon geil und das war schon der schönste Sieg im Nachwuchsbereich, aber auch eigentlich in der gesamten Karriere, kann man fast so sagen. Und dann waren auch beide Momente beim Giro das Bergtrikot zu tragen, weil das war auch beides geil. Also das ist auch, ich bin nicht der Typ, der sich Pokale oder sowas aufstellt, aber in meinem Keller hängt das Giro-Trikot, das Bergtrikot vom Giro, das Maglia Azzurra, das war schon geil. Das dann auch nicht nur einmal, sondern das ist zweimal auf dieselbe Art und Weise über die Bergwertung zu holen, das war schon echt cool. Und als Anfahrer war schon big mit Marcel Kittel, damals 2 Etappen im Tirreno Adriatico, 2-mal gut angefahren, 2-mal vollendet Marcel richtig gut. Aber da auch eigentlich stellvertretend jeder Sieg, den ich angefahren bin, die waren eigentlich alle cool. Auch, ja, vielleicht sogar die 2 Siege für André Greipel, weil ich mit dem so gut befreundet war. Mallorca Challenge und Ruta del Sol, weißt du, das war wirklich, für André habe ich mich immer so gefreut, als wenn ich selber Rennen gewonnen habe. Das war wirklich so, das hat mich aus tiefstem Herzen gefreut. Also schon die Siege, die man persönlich angefahren hat, wo man so selber auch einen guten Anteil dran hatte, das war schon immer cool.
Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Und wie man ja jetzt auch an deiner letzten Ausführung gemerkt hat, ich glaube, du kannst auf eine schöne und auf eine gute und eine erfolgreiche Karriere zurückschauen. Und ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin des Podcasts sieht es genauso. Deshalb, wie gesagt, nochmal offiziell herzlich willkommen in der Radsportrente. Und ich glaube, da dein Akku sich dem Ende entgegenneigt, verabschieden wir uns auch an der Stelle und bedanken uns fürs Zuhören.
Genau so machen wir das. Mein Akku lässt es nicht zu, noch die Zahlen der Karriere vorzutragen, glaube ich. Von daher machen wir das einfach in der nächsten Folge, weil das ist schon auch crazy, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ich habe seit 2010 Trainingsaufzeichnungen. Und ja, da muss ich euch mal mitnehmen. Das ist schon verrückt. Das hat mich selber ein bisschen verblüfft. Also das mache ich in der nächsten Folge. Vielen Dank, Tanja. Gute Besserung dir. Und ich bin raus. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.